Ich halte Friedrich Merz für hochgradig gefährlich, halte ihn für unseriös. Und das, was gemacht wird, ist ein Verrat an uns Deutschen. Also das, was wir in dieser Frage sehen, vor allen Dingen in der Frage der Syrien-Flüchtlinge, ist ein komplettes System- und Staatsversagen. Wir haben im nächsten Jahr 2026 rund 1 Million Syrer, Iraker und Afghanen, die Anspruch auf einen deutschen Pass haben. Das ist komplett wahnwitzig, was hier passiert. Das ist unser Markenkern, dass wir sagen, also Menschen, die nicht aufenthaltsberechtigt sind und straffällig geworden sind, die müssen unbedingt ausgewiesen werden. Wir haben überall den Filz, wir haben überall korruptives Verhalten und das bindet diese Menschen natürlich nicht an die Politik für das Land und für ihre Wähler, sondern nur an ihren eigenen Interessen. Man muss einfach nur den Spuren des Geldes folgen und dann weiß man, was Sache ist.
Ja, sehr geehrte Frau Dr. Weidel, es freut mich sehr, dass Sie sich für dieses Sommerinterview Zeit nehmen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Magnet.
Ich habe natürlich viele Fragen und die Zuschauer haben wahrscheinlich viele Fragen und wir starten deswegen auch gleich rein hier schön im Deutschen Bundestag. Es geht ja richtig ab auch diese Woche. Sie waren ja bereits am Wort, Friedrich Merz war am Wort. Wenn man sich ansieht, die letzten Wochen in der Politik, dann wird eigentlich klar, warum Merz nicht mit der AfD koalieren konnte. Denn diese Agenda, die er jetzt durchbringt, ist ja oft in vielen Punkten oder in den meisten Punkten ja das genaue Gegenteil von dem, was Sie eigentlich in der Politik bewirken wollen. Sie haben ihn in dieser Woche oder die Merz-Regierung als den größten Wahlbetrug der deutschen Geschichte bezeichnet. Können Sie das vielleicht kurz konkretisieren?
Ich würde vielleicht ganz anders mal anfangen, um auf Ihre Frage zu antworten. Wir haben diese Woche die Haushaltswoche, wo der deutsche Haushalt eingebracht wird. Und wenn Sie nah an Friedrich Merz sind, so nah wie ich, der sitzt nur ein paar Meter von mir entfernt, und wenn Sie ihn beobachten und die ganze Regierungsbank, und dann läuft es einem, dann läuft es mir persönlich eiskalt den Rücken runter. Diese Menschen, und sie sehen ihnen das an. Sie sehen einem Friedrich Merz an, dass er nicht authentisch ist, dass er lügt. Und es ist ihm unangenehm. Er hat aus dem Affekt heraus seine Körpersprache überhaupt nicht im Griff. Und der Mann hat die deutsche Bevölkerung angelogen und tut es weiterhin. Und er weiß, Friedrich Merz weiß, dass er Deutschland zerstört mit dieser Politik, die hier gefahren wird. Es ist eine Politik der Grün-Linken und das ist keine CDU mehr, die hier Politik macht. Und das weiß er. Er hat diese antidemokratische Brandmauer gegen uns, gegen uns als konservative Kraft eingezogen und er hat keine andere Wahl, als sich dort auch sozusagen am Nasenring durch die Manege ziehen zu lassen von einer abgewirtschafteten SPD, die im Übrigen nach den neuesten Umfragen nur noch bei 13% ist. Und das ist knalllinks. Sie haben mich eben gefragt, was konkret der Wahlbetrug ist. Der konkrete Wahlbetrug, es sind ja ganz, ganz viele Versprechen, die gebrochen wurden. Also erstmal wurde im Grunde das AfD-Wahlprogramm abgeschrieben. Also Friedrich Merz hat mit konservativen, freiheitlichen, also wirtschaftspolitisch freiheitlichen Ideen geworben, die 1:1 von uns übernommen wurden. Ich fange mal an. Wir sind grundsätzlich gegen eine Verbotspolitik in der Marktwirtschaft. Eine freie Marktwirtschaft kann nicht funktionieren, wenn ein Staat mit seinen ganzen Bürokraten, die keine Ahnung haben, wie man produziert und keine Ahnung haben von dem Wertschöpfungsprozess in einer Wirtschaft, können nicht hingehen und sagen, ihr dürft jetzt nur noch das produzieren und das nicht mehr und dann subventionieren wir hier, ne, eine Preisförderungspolitik, obwohl sie überhaupt gar nicht Bescheid wissen. Jeder Einzelne weiß für sich am besten Bescheid, was ihm gut tut und was er einkaufen möchte. Das ist Friedrich August von Hayek, ne? Also jeder Einzelne weiß das am besten, welche Entscheidung er für sich persönlich treffen möchte. Was will ich damit sagen? Jeder sollte frei entscheiden, welche Heizung er sich einbaut. Jeder sollte frei entscheiden, was für ein Auto er fährt. Da fängt es schon an. Und man hat versprochen, das Heizungsgesetz abzuschaffen. Will man nichts mehr davon wissen. Man hat versprochen, die Bürokratie abzubauen. Das wird in Deutschland seit Jahrzehnten versprochen. In jedem Wahlkampf wird nicht gemacht, Mittelstandsbauch, das ist auch so ein geflügeltes Wort, ne? Also, dass man die Einkommensteuer senkt. Auch davon bleibt nie irgendwas übrig. Dann die Abschaffung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Das sind ja alles solche bürokratischen Monsterwörter. Hat man mitgeworben, wir haben es eingebracht, man hat es von der Tagesordnung geworfen, will man nicht. Abschaffung des Verbrennerverbots, also freien Wettbewerb auf dem Automobilmarkt, davon will man jetzt heute auch nichts mehr wissen. Gebäudeenergiegesetz, ne? Das kommt ja auch alles aus der EU, es kommt ja alles aus Brüssel. Wer hat da das Sagen? Kommission, Ursula von der Leyen, die für mich sowieso, also die, ich frage mich, wie so eine Frau in so einem Posten sein kann. Ich meine, das, was wir da in Brüssel sehen, das ist Korruption. Ich meine, das ist Korruption, was wir da gesehen haben. Also das ist für mich völlig unbegreiflich. Und das, was wir dann hier auch noch sehen, apropos Korruption, ist, dass die CDU, CSU natürlich ein komplett verfilzter Haufen ist, ne? Also die Korruption zieht sich da überall, schlängelt sich da durch. Bei Friedrich Merz selbst. Friedrich Merz, es wird ja auch immer so gesagt, dass Friedrich Merz aus der Wirtschaft käme. Das stimmt doch gar nicht. Der Mann, der war Fraktionsvorsitzender Anfang der 2000er, dann ist der in Aufsichtsräte gegangen und hat nichts anderes gemacht, als Lobbyist zu sein. Und seine Reputation ist auch so. Ich meine, ich habe mich auch ein paar Jahre lang in der Wirtschaft bewegt und ich kenne ja auch einige Leute, die mit ihm auch vielleicht möglicherweise mit im Aufsichtsräten gesessen haben, die gesagt haben, also der hat nichts anderes gemacht, als die Staatsaufträge zu vermitteln. Was anderes kann man mit dem Mann überhaupt nichts anfangen. Und da hat er sich die Taschen gefüllt mit Millionen. Der Mann, der ist Millionär geworden als Staatslobbyist für Staatsaufträge, nachdem er Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU gewesen ist. Er wird möglicherweise Aktienpakete haben und schafft natürlich auch da möglicherweise noch für andere Interessen. Auch diese Interessenkonflikte werden überhaupt nicht thematisiert und offengelegt. Ich halte das für hochproblematisch. Ich kann Ihnen auch zum Beispiel sagen, ich in meinem Anlageverhalten in dem Moment, wo ich hier in dem Bundestag Vorsitzende geworden bin und das, obwohl ich in keinem Ausschuss sitze, keine Insiderinformationen habe und keine Entscheidung als Opposition treffen kann, habe ich mich dafür entschieden, keine einzelnen Aktien mehr zu halten, sondern nur noch in Fonds und ETFs zu investieren. Ja, das sollte man mal bei anderen aktiven Politikern irgendwie untersuchen. Also auch hier sehen Sie die ganzen Interessenkonflikten, die nicht offengelegt werden. Leute machen sich die Taschen voll und jetzt der größte Skandal ist mit dem Jens Spahn, was dort alles rausgekommen ist. Masken, die einen Marktpreis hatten von 1 Euro, wurden für 7 Euro eingekauft. Da ist ein Delta von 6 Euro pro Maske. Da fragt man sich auch, wo ist denn das Delta eigentlich hingegangen? Wer hat sich die Taschen voll gemacht? Ich glaube auch, wenn sich jemand in seiner Position als, ich glaube, der ist auch nur Bankfachwirt. Ich will das gar nicht so bewerten, aber so vom Ausbildungsprofil und auch von seiner Berufserfahrung kann er überhaupt gar nicht in den Zeitraum in eine Einkommenskategorie gekommen sein, zusammen mit seinem Mann sich hier so eine Millionenvilla am Wannsee zu kaufen. Das stinkt alles zum Himmel. Da mussten 2 Hypothekenaufnahmen dort getätigt worden sein. Und man hat ja auch schon rausbekommen, dass eine Sparkasse in Wuppertal dort einen Kredit gegeben hat. Sparkassen dürfen nur in ihrem Umkreis Kredite vergeben und nicht eine Sparkasse in Wuppertal in Berlin. Und dann kriegt man noch raus, dass er da irgendwo mal im Aufsichtsrat gesessen hat. Also Sie sehen, wir haben überall den Filz, wir haben überall korruptives Verhalten. Und das bindet diese Menschen natürlich nicht an die Politik für das Land und für ihre Wähler, sondern nur an ihren eigenen Interessen. Und hier sehe ich riesige Interessenkonflikte. Und das ist möglicherweise, das ist meine Hypothese, der Ausfluss, dass hier Politik gegen das Volk gemacht wird, zusammen mit einer SPD, die es tatsächlich nicht gut mit unserem Land meint.
Da muss ich jetzt tatsächlich nachfragen, obwohl ich diese Frage nicht geplant hatte, denn Sie haben eingangs gesagt, man merkt, dass Friedrich Merz unwohl ist, ja?
Ja.
Dass er eine Rolle spielt.
Ja.
Und das kommt durchaus auch im Fernsehen so rüber, wenn man ihn sieht, aber Sie sind natürlich näher dran. Für wen tut er das eigentlich? Ist es die SPD, die ihn, wie Sie sagen, am Nasenring durch die Manege zieht? Will er es durch die selbst eingezogene Brandmauer, hat er sich einzementiert, dass er nun linke Politik machen muss? Oder sind es vielleicht andere Verstrickungen, die er mitbringt? Er war ja bei BlackRock, Sie haben gesagt, er hat dort nur Staatsaufträge vermittelt.
Er war nicht nur bei BlackRock, er war in vielen Aufsichtsräten.
Und vermittelt er vielleicht jetzt wiederum Staatsaufträge nur in die andere Richtung?
Ich habe das angerissen in meiner Haushaltsrede, dass ich die Hypothese habe, dass er sich in seinem Amt die nächsten Aufsichtsratsposten klar macht. Dadurch, dass er versprochen hat, US-amerikanische Waffen mit deutschem Steuergeld zu kaufen. Mal schauen, wo er als nächstes aufschlägt, wenn er hier als Kanzler gescheitert ist. Und um Ihnen ganz klar die Frage zu beantworten, welche Interessen dahinter stehen, bei Friedrich Merz ist es ganz klar sein eigenes Portemonnaie. Wer würde sonst auf die Idee kommen, mit seinem Lobbyistengeldern sich ein Privatjet zu kaufen? Ich meine, so wenn das der Treiber ist und er sich da wohlfühlt, das bleibt jedem selbst überlassen, wenn er sich selbst verdient hat, mit den eigenen Händen Arbeit. Ich kenne so viele Unternehmer, Selfmade-Millionäre, auch Milliardäre, die ihren eigenen Weg gemacht haben. Vor denen habe ich den höchsten Respekt. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht darum, eine Position auszunutzen, aus der Politik ein Parachute zu machen, so heißt das Parachuting, aus der Politik raus in die Wirtschaft und dann diese Position zu nutzen, um nichts anderes als Lobbyarbeit zu machen. Und das ist natürlich auch ein Hintergehen von marktwirtschaftlichen Prozessen. Und das halte ich für zutiefst verwerflich und ich halte es wirklich für falsch. Und ich glaube, der Staat hätte viele Mechanismen, diesen Lobbyismus einzudämmen, aber es wird genau das Gegenteil gemacht. Und das mache ich Friedrich Merz zum Vorwurf. Er vertritt hier nicht ganz klar nicht die Interessen des deutschen Volkes, sondern nur die Interessen seines eigenen Portemonnaies. Und ich glaube auch, und das macht diese Leute, solche Charakterprofile, wie Friedrich Merz auch aus meiner Sicht recht gefährlich, wenn man ihnen Macht gibt, diese Leute sind zutiefst komplex beladen. Und komplex beladene Leute, die wollen irgendwann einmal in ihrem Leben noch was erreichen. Und er will sich selbst ein Denkmal setzen, in die Geschichtsbücher da reinkommen und macht jetzt einfach extrem dumme Sachen. So. Und das ist eigentlich recht einfach erklärt. Und da werden dann amerikanische Waffen gekauft für die Ukraine. Die Ukraine kann ja nur weiter existieren und die europäische Schuldenwirtschaft, indem weiter dieser Krieg finanziert wird. Schauen wir uns mal die Wertschöpfung innerhalb der Ukraine an. Das war auch schon die Jahre davor so. Und jetzt seit Kriegsausbruch ist die Wertschöpfung, die monetäre der Ukraine, nur die Kriegswirtschaft. Die Ukraine kann nur existieren durch Subventionen aus dem Ausland. Und darum wird diese Spirale immer weiter getrieben. Denn was glauben Sie, wie viele Kredite und Gelder und Vorleistungen in die Ukraine reingekommen sind? Da möchte man das Geld natürlich irgendwie dann irgendwann mal zurückhaben und man will keine Ausfälle haben. Das haben wir im Ersten Weltkrieg gesehen, während des Zweiten Weltkrieges. Beim Ersten Weltkrieg ist das ein oder andere große amerikanische Geldhaus entstanden, die Kriegskredite ausgeliehen haben, die nur die Amerikaner, unter anderem die amerikanischen Regierung, dazu bewegt haben, in den Krieg einzutreten, damit sie die Kredite wieder zurückgezahlt bekommen. Und man muss eigentlich immer nur, und das ist immer in der Geschichte so, und Sie merken jetzt, also ich bin unglaublich geschichtsinteressiert und setze mich damit schon mein Leben lang auseinander, weil ich das enorm spannend finde. Aber letztendlich kann man das auf eine ganz einfache Formel runterbrechen. Man muss einfach nur den Spuren des Geldes folgen und dann weiß man, was Sache ist.
Und das ist ja mittlerweile ein perfektioniertes, korruptes System, gerade in der EU, runter in alle Staaten, wie Sie gesagt haben, die Politik und die Wirtschaft, es sind ja immer dieselben Konzerne, spielen sich die Gelder und die Posten zu, dann haben wir einen unglaublichen NGO-Sumpf, der ja dann wiederum die Politik beeinflusst. Und da kommen wir natürlich in diese ganzen Sphären, wo letzten Endes das Volk einfach nur mehr Verschubmasse ist. Und das merkt man, sie haben bei den Wahlbetrügereien vor allem auf die wirtschaftlichen Themen nun angespielt, weil ja die Wirtschaft, wie Sie sagen, Deutschland wird an die Wand gefahren, wird ruiniert. Friedrich Merz kann man viel unterstellen, ganz dumm ist er nicht, er weiß, was er tut. Ja, also man kann nicht sagen, er ist unfähig, sondern er macht es sehenden Auges, fühlt sich dabei auch unwohl. Und er hat ja auch ein Wahlversprechen gebrochen, nämlich dass er dem Druck der Massenmigration Herr werden möchte. Er hat von Grenzkontrollen gesprochen. Wir wissen, wie die Show abgelaufen ist bis heute. Er hat aber auch davon gesprochen, dass illegale Einwanderung eingedämmt werden muss, dass die Sicherheit wiederhergestellt werden soll. Jetzt habe ich eine aktuelle Zahl gehört. Eine Erhebung hat ergeben, dass im Thema der Syrer, über 900.000 Syrer leben in Deutschland. Viele kamen in den letzten Jahren aufgrund der Kriegssituation her. Es gab ja einen Regime-Change. Das Regime wird dort ja immer mehr anerkannt. Das sind ja jetzt die Guten. Und Tausende gingen in Deutschland auf die Straße, Syrer, und feierten das, dass es jetzt eine gute Regierung in Syrien geben soll. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Aber die gehen nicht zurück. Ich habe mir die Zahl kommen lassen. 804 Syrer von über 900.000 sind in ihr Heimatland zurückgegangen. 924 haben Heimaturlaub in Syrien gemacht, sind aber wieder hierher gekommen. Mhm. Was würden Sie als Kanzlerin tun, um hier Anreize zu schaffen, dass diese Leute, die ja jetzt ein sicheres Heimatland wieder haben, auch dort wieder hingehen? Oder sollen die hier bleiben?
Also das, was wir in dieser Frage sehen, vor allen Dingen in der Frage der Syrien-Flüchtlinge, ist ein komplettes System und Staatsversagen. So. In unserem Grundgesetz, in unserem Asylgesetz steht, Asyl ist nur ein Aufenthalt auf Zeit. Wenn der Fluchtgrund entfällt, dann müssen diese Menschen wieder zurückgehen. Das ist Gesetzeslage. Und eigentlich muss man unser Gesetz von Staatsseite her auch umsetzen. Das ist die Verpflichtung einer jeden Regierung. Und darum rede ich von Staats- und auch Regierungsversagen. Das fing mit Angela Merkel an, das war alles gewollt. Und anstatt diese Menschen zurückzuschicken, werden sie ja hier eingebürgert. Sie haben einen Anspruch auf den deutschen Pass. Wir haben im letzten Jahr 2024 ein Rekordjahr der Rekordeinbürgerung gehabt. 300.000 Menschen wurden eingebürgert, kompletter Wahnsinn. Ein Viertel der Eingebürgerten sind syrische Staatsbürger gewesen, die jetzt einen Doppelpass mit sich führen. Das ist nicht schlecht, ne? Und die 300.000 im Jahr 2024 sind nochmal eine 50-prozentige Steigerung zum Vorjahr 2023. Warum erwähne ich das? Um Ihnen einfach so die Geschwindigkeit der Einbürgerung darzulegen. Und wir haben im nächsten Jahr 2026 rund 1 Million Syrer, Iraker und Afghanen, die Anspruch auf einen deutschen Pass haben. Das ist komplett wahnwitzig, was hier passiert. Und Sie haben es eben ja auch angedeutet, und da haben Sie völlig recht. Also wir können da gerne mal weiter drauf eingehen. Und zwar, die Syrer sind vor Assad geflohen, die kamen hier millionenfach rein, also wenn man den Familiennachzug mit reinrechnet. Sie kommen aus einem muslimischen Kontext, der kulturell mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung also eher schwieriger einzuordnen ist. Das hat mit Islamfeindlichkeit überhaupt gar nichts zu tun, sondern einfach mit der Sachlage, so wie es ist, wie sich der Islam auch selbst sieht, der vornehmlich und mehrheitlich von Syrern praktiziert wird, nämlich, ich will das auch gerne nochmal wiederholen, wir haben die Schiefe in der Gleichbehandlung der Frau. Der Islam kennt die Gleichbehandlung von Mann und Frau nicht. Das ist bei uns im Grundgesetz, dass alle Menschen gleich sind. Da fängt es eigentlich schon an. Und das andere ist, wie sieht es denn mit der Sichtweise auf Menschen aus, die einen anderen Glauben führen? Und das ist etwas, womit sich eine Demokratie auseinandersetzen muss, was wir uns hier in dieses Land importiert haben.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Jetzt haben wir über dieses Migrationsthema gesprochen. Erst vor einigen Tagen habe ich beobachtet, dass über eine Kampagne ausgerollt wurde, über die Systemmedien, die plötzlich gesagt haben, es gibt einen großen Streit. Also ich interpretiere das als Spaltungsversuch des patriotischen Lagers, wo gesagt wurde, die AfD gibt jetzt plötzlich den Remigrationsbegriff auf. Jetzt hat die AfD, jetzt haben Sie auch immer gesagt, was wir unter Remigration verstehen, das definieren wir selbst. Ja, und das lassen wir uns von niemandem aufoktroyieren, weder von jemandem außerhalb der AfD noch vom Staat oder vom Verfassungsschutz. Wir haben eine interessante Umfrage bei unseren Auf1-Zuschauern gemacht. Da haben rund 30.000 Personen teilgenommen. 51%, also wie man sich zum Remigrationsbegriff verhalten sollte. Und 51% sagen, geordnete Remigration ist die einzige Chance, die wir haben, also eine rechtsstaatliche Remigration. Und 46% sagen, Begriffe sind doch egal, aber eine Rückführung von Integrationsunwilligen oder Kriminellen muss doch angestrebt werden. Also letzten Endes haben mehr als 98% der Auf1-Zuschauer gesagt, egal wie wir es nennen, wir müssen rangehen, wenn wir dieses Deutschland nicht komplett ruinieren wollen und natürlich nie wieder irgendwelche Raketen bauen oder Motoren erfinden wollen. Wie wird sich denn die AfD hier verhalten? Können Sie dieses Missverständnis oder diesen Skandal aufklären?
Also an unserer Haltung zu dem Begriff hat sich überhaupt gar nichts geändert. Das ist natürlich von den Medien aufgebauscht worden und von Personenkreisen, die von unseren internen Prozessen gar keine Ahnung haben. Der Begriff ist wohl definiert. Ich selbst habe ihn mehrfach aufgegriffen. Und es ist letztendlich die Einhaltung von Recht und Gesetz, die Menschen, die ausreisepflichtig sind, auch wieder zurückzuführen. Punkt aus. Es ging lediglich bei diesem einen Beispiel darum, aus redaktionellem Ermessen anscheinend das rauszustreichen, weil es überhaupt gar nicht in diesen Themenkomplex reingepasst hat. Ich glaube, es ging um was ganz anderes. Es ging um irgendwie ein Unterthema und plötzlich stand es da drin, das passte einfach nicht. Das sind redaktionelle Gründe gewesen, so wie ich mir das habe sagen lassen. Und dann hat man das rausgestrichen. Aber an der Grundhaltung und unserer Einstellung hat sich überhaupt gar nichts geändert. Warum auch? Das ist unser Markenkern, dass wir sagen, also Menschen, die nicht aufenthaltsberechtigt sind und straffällig geworden sind, die müssen unbedingt ausgewiesen werden.
Es gibt, denke ich, durchaus großes Interesse auch von vielen nicht ganz unpolitischen Medien, die natürlich den Job zu tun haben, die AfD einmal ganz böse darzustellen und kriminell darzustellen, in die Verfassungsschutzbeobachtung und so weiter. Und auf der anderen Seite dann so zu tun, ja, da gibt's eh keinen Unterschied mehr zur CDU. Das ist ja dieses Doppelspiel, wer sehr ständig versucht wird. Aber Sie sagen, Sie bleiben auf Ihren Inhalten drauf, ob das die Wirtschaft ist, ob das die Migration ist. Es gibt hier keine, wie auch immer gearteten Hoffnungen, dass man es der CDU recht machen kann, denke ich. Denn dieses Programm, was die jetzt durchziehen, ist ja sonnenklar.
Ja, das ist eine Agenda, die durchziehen. Und ich glaube, dass der Wähler auch von uns erwartet, dass wir unsere Agenda durchziehen, bei unserer Haltung bleiben, Politik für das deutsche Volk zu machen, weil darauf müssen Politiker, die Entscheidungen treffen, auch ihren Amtseid leisten. Und ich glaube, diesen Eid sollte man unbedingt ernst nehmen.
Jetzt wird natürlich versucht, gerade vom politischen Mitbewerb, die AfD aus dem Spiel zu nehmen. Denn man merkt, die Umfragewerte, der Wahlbetrug, gerade das wurde ja Friedrich Merz, glaube ich, von vielen Leuten, die noch diesmal gewählt haben, sehr übel genommen. Das bringt automatisch die Leute dazu, dass sie sagen, gut, was bleibt jetzt noch über? Und gäbe es im Osten Wahlen, Kanzlerwahlen in der Kanzlerfrage, da liegen sie ja mit Friedrich Merz gleich auf, wenn man weiß, dass viele Leute nicht angeben, dass sie die AfD wählen, weil man den Gesinnungsterror kennt, dann wären sie wahrscheinlich im Osten Kanzlerin. Man will 10 Millionen AfD-Wähler ungefähr diskriminieren oder, wie es jemand gesagt hat, beseitigen. Nur indem man die AfD letzten Endes verbietet. Die SPD hat jetzt einen eigenen Arbeitskreis auch gegründet, um ein Verbotsverfahren vorzubereiten. Ist dieses Thema des Rechtsstaatsumbaus, dieses Thema der Demokratie, ist das ein entscheidendes Thema für Deutschland?
Das ist ein ganz entscheidendes Thema, weil es eine Aushebelung der Gewaltenteilung darstellt. Was Sie hier gerade sehen, ist, dass wir im Prozess sind, keine parteineutralen Verfassungsrichter mehr zu benennen. Das sehen Sie vor allen Dingen an den Kandidatinnen für das Richteramt, die von der SPD vorgeschlagen sind, wo sich jetzt die CDU erklärt hat, die mitzuwählen. Also das ist eine Störung der Gewaltenteilung und eine Aushebelung. Und hier wird durch die Besetzung der Richterämter das Parteiverbotsverfahren vorbereitet. In dem Moment, wo Sie in den zwei Senaten des Bundesverfassungsgerichts, also Sie haben zwei Senate, jeweils 8 Richter, insgesamt 16 Richter, und wenn Sie da die Mehrheiten von Linksradikalen und Linken da gesetzt haben, dann wird das Parteiverbotsverfahren angestoßen, entweder von der Regierung selbst, Bundesrat oder Bundestag. Ich erwarte sogar, dass es von allen Gremien beantragt wird, um es stärker zu machen, um hier die politische Konkurrenz, nämlich uns, zu beseitigen. Weil Sie haben völlig recht, die Wähler sehen sich nicht mehr repräsentiert. Die Stimmen werden auf die AfD springen. Das sehen wir an den Umfragewerten allein in den ostdeutschen Bundesländern. Wir haben im nächsten Jahr Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, im Westen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, in den großen Bundesländern. Und wir sehen jetzt schon, dass wir enorm steigend sind, vor allen Dingen in Ostdeutschland, und da nicht mehr viel fehlt zu einer absoluten Mehrheit. Und das ist auch unser Ziel. Und da bricht natürlich bei den etablierten Parteien die absolute Panik aus. Und wir werden vor den Ostwahlen erwarten dürfen, eigentlich schon vor den Westwahlen. Im März wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt, dass davor der Verbotsantrag kommt, um die AfD, um uns zu kriminalisieren. Und man hofft da natürlich, dass sich dann jeder Gutmensch da draußen, jeder Linksradikale, die Antifa, Migrantifa berufen fühlt, uns dann einen Koffer unter den Tisch zu stellen, der dann hoffentlich explodiert. Also das ist eine Vorbereitung der Kriminalisierung, auch der Funktionäre, auch unserer Familien, um hier Druck aufzubauen. Und das kennen wir eigentlich nur aus repressiven Regimes.
Ich habe gerade von der Regie das Zeichen bekommen, dass ich noch eine Frage habe, und die will ich, ich würde zwar gerne bei dem Thema dranbleiben, aber ich muss die Frage nach der Kriegsgefahr noch stellen.
Ja.
Friedrich Merz sagte diese Woche im Bundestag, die Mittel der Diplomatie sind ausgeschöpft. Wenn Diplomatie ausgeschöpft ist, wenn man nicht mehr redet, was bedeutet das denn im Umkehrschluss? Viele Leute haben tatsächlich Angst. Würden Sie es Friedrich Merz zutrauen, dass er Deutschland wieder in einen Krieg führt? Trauen Sie es ihm wirklich zu? Und was werden Sie dagegen tun?
Oh, definitiv will das Friedrich Merz. Der hat damit nie hinterm Berg gehalten. Eben, er hat monetäre Interessen. Und wenn er dann irgendwie, obwohl er überhaupt gar keinen Hebel hat, also so, wer ist er denn? Wer ist Deutschland, also unsere Bundeswehr geworden, dass wir hier in irgendeiner Art Verhandlungsmasse hätten, dort alles reinzuwerfen und hier irgendwie einen Krieg zu erklären. Hat man ja schon mehrfach irgendwie gemacht. Also Deutschland wird von Russland als Kriegspartei betrachtet, als feindlich. Und das nicht erst seit neuestem, sondern seit rund 2 Jahren, meine ich. Und das hat mit unserer Rhetorik zu tun. Wir verhalten uns nicht neutral. Und das hat uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkrieges immer sehr gut zu Gesicht gestanden, dass wir auch mit Geheimdiplomatie sehr viel haben bewegen können. Stichwort Iran. Und auch andere diplomatische Bemühungen. Und das haben wir komplett aufgegeben. Und Friedrich Merz will den Krieg. Ich habe ihn das vorhin schon versucht, mal anzureißen, dass die Kriegswirtschaft ein Überlebensticket für die Ukraine ist, allein aus monetären Interessen, dass sich dieses Regime da halten kann, was sich ja Neuwahlen verweigert. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, der US-amerikanische Präsident sagt, haltet Wahlen ab, und dann sagen die einfach, nö, machen wir nicht. Und die Europäer scheren da komplett aus, arbitrieren die Bemühungen der US-Amerikaner. Muss man auch irgendwann mal aufpassen, dass sie nicht komplett sagen, ja, dann macht das doch alles allein. Und dann muss ich Ihnen sagen, dann haben wir ein riesiges Problem. Die Kriegsgefahr ist nicht gebannt, sie ist virulent. Ich halte sie für höher, als sie vor Friedrich Merz war. Wenn er noch irgendwie auf die wahnwitzige Idee kommt, Taurus auszuliefern, dann ist Deutschland Ziel eines Weitschlages, ganz klar. Und ich halte Friedrich Merz für hochgradig gefährlich, halte ihn für unseriös. Und das, was gemacht wird, ist ein Verrat an uns Deutschen.
Was können Sie tun in dieser Phase? Es wird keine Neuwahlen geben, so dumm wird die Bundesregierung nicht sein. Was können Sie tun? Was kann die AfD tun? Und was können vielleicht auch die Menschen zu Hause tun, wenn sie keinen Krieg wollen, wenn sie nicht Mord und Totschlag haben wollen?
Ich glaube, wir machen das, was wir am besten können. Wir machen weiter mit seriöser Oppositionsarbeit. Wir legen den Finger in die Wunde, wir thematisieren das. Auch wenn wir in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht vorkommen, weil sie grün-links sind und nur die Regierungsmeinung befördern, ist es wichtig, dass wir miteinander sprechen, dass unsere Meinung auch befördert wird und die Menschen sehen, auf welcher Seite wir stehen. Wir stehen auf der Seite der Diplomatie und des Friedens. Und ich meine, allein diesen Satz zu sagen, die Mittel der Diplomatie sind ausgeschöpft. Wie kann man in den heutigen Zeiten so etwas sagen? Wie kann man sowas sagen? Das ist so geschichtsvergessen. Vor allen Dingen die Verantwortung, die wir Deutschen zu tragen haben, aufgrund unserer belasteten Geschichte, sollte es eigentlich kein deutscher Regierungschef jemals sagen dürfen und auch sagen sollen. Und da merken Sie, mit was Sie es mit Friedrich Merz zu tun haben.
Danke, Frau Weidel, für dieses Gespräch.
Dankeschön, Herr Magnet.